Herr Lange, Herr Seipold, nach dem Zylinder des Kolumbus vor 3 Jahren befasst sich Ihr neuestes Musical nun mit dem Gralsmythos. Haben Sie mittlerweile eine Vorliebe für historische Stoffe entwickelt?
Entwickelt ist gut. Im Grunde haben alle unsere Musicals eine historische Grundlage.
Ja, zwangsläufig, da unsere ersten 3 Werke Parodien auf Wagner-Opern waren. Auch wenn es von unserem radikalen Prinz Erpel und die Gunig-Graue Prinzessin vielleicht nicht mehr unmittelbar zu erkennen war.
Das Germanentum in unserem Siegfried konnte man ja prächtig durch den sprichwörtlichen Kakao ziehen.
Ja, und es hatte zudem einen alttestamentlichen Bezug.
Kommen wir zurück zu Ihrem neuesten Stück.
Ja, gerne.
Hat das Neue denn nun einen neutestamentlichen Bezug?
Durchaus. Wir dachten nach dem Kolumbus aber erstmal an ein Luther-Musical. Wir verwarfen die Idee aber wieder aus verschiedenerlei Gründen. Unter anderem, weil wir nicht gleich wieder ein Stück schreiben wollten, in dem eine historische Person im Mittelpunkt steht. In Saint Real, die 9. Prüfung, steht lediglich der historische Mythos vom Heiligen Gral im Zentrum.
Im Stück kommen überhaupt keine historischen Personen vor. Sie sind alle frei erfunden. Obwohl...
Wen oder was die Leute aus den Charakteren herauslesen werden oder herauslesen wollen, fragen Sie besser das Publikum selber.
Wie sind Sie denn nun auf den Stoff gekommen? Fehlte Ihnen nach Ihren Ringparodien nun noch ein verhohnepiepelter Parsifal oder Lohengrin in der Sammlung?
Nein. Und verhohnepiepelt wird hier diesmal auch gar nicht.
Naja.
Inspiration entsteht nicht selten durch Stoffe, die sowieso gerade up-to-date sind. Durch Filme und Bücher zum Beispiel.
Ja, das stimmt. Das Salz von der Erde, unser Opus 4, entstand zum Beispiel in einer Zeit, in der Science Fiction angesagt war. Independence Day war gerade ein großer Kinoerfolg.
Men in Black, glaube ich, auch.
Und im Fernsehen liefen die X-Files mit Mulder und Scully. Da war es naheliegend, in unserem ersten Musical für die neue Musicalgruppe unserer Gemeinde ein Stück zu schreiben, in dem Jesus bei der Bergpredigt von Außerirdischen entführt wird, denen auf ihrem Planeten wiederum die Würze ausgegangen sind und Jesus just in dem Moment kidnappen, als er vom Salz der Erde spricht, die es nun zu plündern gilt.
Wobei der Jesus-verhörende Chef-Alien eindeutig Züge eines Pontius Pilatus trägt.
Das hat aber auch etwas von der Gerichtsszene am Anfang von, wie heißt der? Der Anhalter durch die Galaxis.
Der Film kam aber erst nach unserem Salz.
Na, oder du nimmst das Verhör in 1984.
Kommen wir zurück zu Ihrem neuesten Stück.
Ja, gerne.
Was waren für Saint Real die Quellen der Inspiration?
Die Idee zu unserem 6. Musical hatte definitiv mit dem Hype auf Verschwörungstheorien und Geheimgesellschaften zu tun. Mit Romanen wie Illuminati, Assassini und natürlich Sakrileg von Dan Brown.
Ich gestehe auch gerne Roman Polanskis Film Die Neuen Pforten mit Hauptdarsteller Johnny Depp war in seiner Skurrilität wohl die inspirierendste Vorlage für unser neues Musical.
Yeah. Und Saint Real ist sowas wie das Neuen Pforten Musical. Wobei wir hoffen, dass die Qualitätsunterschiede hier nicht so drastisch sind wie die von Film und Musical Tanz der Vampire.
Naja, unser Drehbuch und unsere Dramaturgie haben zwar einiges mit den Neuen Pforten zu tun, die Handlung ist aber doch eher von Dan Browns höchst umstrittenen Sakrileg inspiriert und dennoch völlig anders. Denn was mich wesentlich mehr faszinierte als das Buch oder der Film mit Tom Hanks, den ich sowieso nur in Auszügen kenne, waren die Reaktionen und Diskussionen, die Sakrileg weltweit ausgelöst hat.
Das ist interessant. Buch und Film verletzten ja in der Tat religiöse Gefühle. Und nicht nur in Amerika wurde Sakrileg von vielen Christen gar als Bedrohung für den Glauben empfunden.
Ha! Und da ist auch wieder die Parallele zum Zylinder des Kolumbus, wo wir den Spieß umdrehten und die neue Welt zur Bedrohung für den Glauben machten.
Ja, genau. Aber das fand ich ja gerade grotesk, dass angeblich ausgerechnet ein Roman die Glaubenswelt der westlichen Welt ins Wanken zu bringen vermochte. Als hätte ein Roman die Aufgabe, die Welt abzubilden, statt eine potenzielle Welt aufzubauen.
Was meinst du damit?
Na, die Ansprüche, die man an einen Roman stellt, sind doch wohl andere als die Ansprüche an eine wissenschaftliche Schrift. Romane sind zum Beispiel nicht die Verwalter historischer Wahrheiten.
Ja, aber der Casus Knaxus besteht doch darin, dass Romane gelesen werden, wissenschaftliche Schriften aber nicht. Die Menschen glauben doch auch, was in Boulevardzeitungen geschrieben wird. Insofern könnten auch Romane in den Augen mancher besorgter Wahrheitshüter eine Gefahr darstellen.
Zumal ja Dan Brown als Autor mehrfach auf seine gründliche Recherche hingewiesen und somit quasi Öl ins Feuer gegossen hat.
Natürlich. Natürlich ist es erstens verkaufsfördernd und zweitens nur richtig, wenn für einen Roman gründlich recherchiert wird. Wir recherchieren übrigens auch gründlich, wenn wir ein Musical schreiben. Doch dann kommt auch der Punkt, wo auch aberwitzige Ideen oder Science-Fiction zum Einsatz kommen. Aber eben nur so viel wie nötig, damit die Story spannend wird, aber nicht überkandidelt. So eine Welt, die man in einem guten Roman aufbaut, muss immer noch theoretisch denkbar sein. Die Grenzen von Wahrheit und vermeintlicher Wahrheit müssen verschwimmen, dann wird es gut. Wenn man es also geschafft hat, dass der Leser zwischen Fiktion, Hypothese und Realität nicht mehr klar differenzieren kann, kann man sich als Romancier im Grunde auf die Schulter klopfen.
Es sei denn, man schreibt eine Parodie, in der bewusst überzogen wird.
Ja, oder deklariert das Werk direkt als Science-Fiction-Roman oder als Märchen. Die Gebrüder Grimm, nehmen Sie zum Beispiel die Gebrüder Grimm, die waren sicherlich deswegen keiner derartigen Diskussion ausgesetzt, weil ja jedem Leser klar gewesen sein dürfte, dass in den deutschen Wäldern nicht derartige Wölfe umherirren.
Sprechende Wölfe.
Genau, sprechende Wölfe, die sich perfekt als Großmütter von idiotischerweise auch noch auffällig rotbekappten Teenagern tarnen konnten.
Na, sag das nicht. Vielleicht hat die noch heute verbreitete Angst vor Wölfen auch mit dieser inkorrekten Berichterstattung der Grimm-Brüder zu tun.
Kommen wir zurück zu Ihrem neuesten Stück.
Ja, gerne.
Wenn ich Sie recht verstehe, sehen Sie die Qualität eines Buches in der bewussten Vermischung aus Fakten und Fiktion und nennen das eine Welt aufbauen, statt diese nur abzubilden. Nun schrieben Sie ja keinen Roman, sondern ein Musical. Bauen Sie in Ihrem neuen Musical Sans Real die 9. Prüfung auch eine Welt auf?
Ja, und diese ist, weil in der Tradition unserer parodistischen Musicals steht, zwar völlig grotesk, aber sie wäre theoretisch denkbar.
Obwohl, wie gesagt, die Handlung und auch die Personen frei erfunden sind. Mhm.
Hat Ihr Stück auch etwas Echtes? Trägt es Elemente von Wahrheit?
So viel Wahrheit, wie wenn Mel Brooks die Bibel interpretiert.
Das wäre mir zu radikal formuliert. Aber was wahr und echt ist, ist der Mythos vom Gral. Und die Art, wie die Charaktere mit ihm umgehen.
Das stimmt. Insofern könnte die Geschichte trotz der grotesken bzw. musicalesken Geschehnisse auf der Bühne tatsächlich passieren. Man könnte sagen, die Personen sind zwar erfunden, aber ihre Psychologien sind echt.
Beim Kolumbus war das übrigens genau umgekehrt.
Inwiefern?
Kolumbus, Isabella von Kastilien und Vespucci gab es wirklich. Aber wie sie sich im Stück verhielten, war völlig unpsychologisch.
Sie waren irgendwie statische, festgelegte Charaktere.
In Sans Real gibt es aber keine gesetzten Charaktere, sondern Menschen mit Gefühlen, die sie nicht nur zeigen, sondern die sich auch entwickeln.
Mit einer Ausnahme würde ich sagen, aber die können wir hier nicht verraten.
Sicherlich können und wollen Sie uns auch nicht verraten, was nach Ihrer Deutung denn nun der heilige Gral ist.
Richtig. Aber darum geht es auch gar nicht.
Nicht?
Nee. Viel interessanter ist doch, dass die Menschen nach etwas suchen, von dem sie sich etwas versprechen. Idealerweise ist das etwas Heiliges, aber Greifbares, quasi etwas Überirdisches auf Erden.
Ja, aber ist die Suche nach dem Gral, das Glorifizieren eines Gegenstandes, dann nicht eine Art Götzendienst?
Tja.
Aber wenn der Gegenstand von Gott quasi legitimiert ist...
Weil er gar Jesus Christus gehörte.
Ja, im Grunde ist er eine Reliquie.
Ja. Ja, und ich denke, ich verrate nicht so viel, wenn ich behaupte, dass Sans Real die 9. Prüfung auch nach dem Sinn von Reliquien fragt.
Beziehungsweise nach dem Sinn der Verehrung derselben.
Möchten Sie uns vielleicht noch etwas von der Handlung des Stückes verraten?
Oh, das ist sehr schwierig. Es ist ja nicht nur ein Grals-Musical, sondern auch ein Grals-Krimi. Und deshalb gilt hier wohl eher das Sprichwort, Reden ist Schweigen, Silber ist Gold.
Naja, man könnte so viel preisgeben, dass das Musical chronologisch vor der Entstehung des Romans Sakrileg von Dan Brown spielen könnte.
Könnte?
Ja, könnte. Wir sprechen, wie gesagt, von einer potenziell möglichen Welt. Also, ein nur unter Pseudonym agierender Schriftsteller recherchiert in unserem Musical für seinen neuesten Roman über den Heiligen Gral.
Ach, deswegen philosophierten Sie eben so eindringlich über die Ansprüche, die ein Roman Ihrer Meinung nach erfüllen muss. Wie subtil.
Ja, aber dieser unser Schriftsteller will noch mehr. Er sehnt sich im Grunde danach, eine Art Gralsritter zu sein. Er will den Gral am liebsten finden, nicht nur darüber schreiben. Doch schließlich vergeht ihm bald die Lust darauf, weil er immer tiefer in einen Strudel Geheimnis wie gefahrvoller Ereignisse gerät, in der auch eine skrupellose Geheimgesellschaft und attraktive wie höchst gefährliche Frauen eine Rolle spielen.
Und das Ganze verknüpfen Sie, wie Sie eingangs bejahten, mit der biblischen Botschaft?
Genau.
Und Sie meinen nicht, dass Sie damit in die Fußstapfen eines Dan Brown schlüpfen, zumindest was das auf den Schlips treten der christlichen Glaubenswelt betrifft?
Nein, das meinen wir nicht.
Weil niemand merken wird, wem eigentlich auf den Schlips getreten wird?
Ja, nee, das wäre natürlich die ganz große Kunst. Aber nein, wir ziehen weder irgendwelche literarhistorischen Vorgaben durch irgendwelche Heißgetränke, noch machen wir uns über verletzte religiöse Gefühle lustig. Wir treiben lediglich die von Sakrileg ausgelöste Diskussion irgendwie auf die Spitze. Ich denke, das merkt man in unserem Stück auch an. Spätestens, wenn wir an verschiedenen Stellen thematisieren, was der Heilige Gral noch alles sein kann.
Aber könnte es nicht passieren, dass diejenigen, die sich von Büchern wie Sakrileg auf eben jenen Schlips getreten fühlten, auch sie der Pietätslosigkeit bezichtigen?
Wer genau hinsieht, sicher nicht.
Das glaube ich auch. Andersherum wird ein Schuh draus. Wir hoffen, dass die mit den zertretenen Krawatten durch unser neues Musical über die ganze Diskussion zu schmunzeln lernen.
Und sich wieder am Wesentlichen orientieren.
Das da wäre?
Finden Sie es heraus. Das Ensemble Estragon spielt in 2007 noch bis zum 20. Oktober.
Herr Seipold, Herr Lange, ich danke Ihnen für das Gespräch.